schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass wir zusammen Gottesdienst feiern dürfen. Ich muss euch etwas fragen. Denkt an eure Schulzeit, vielleicht ist es schon eine Weile her, vielleicht noch nicht ganz so lange, vielleicht seid ihr auch noch drin. Was war euer Lieblingsfach? Was war das allerschlimmste Fach? Und ich muss gestehen, ich hatte zwei ganz schlimme Fächer. Englisch und Französisch. Da war ich ein richtiger Held. Ich habe auch mal einen blauen Brief bekommen. Ich gestehe das, es war wegen Englisch und Französisch. Also das waren so die beiden Fächer, die haben mir echt zu schaffen gemacht. Und ich kann euch sagen, wer schuld war. Nicht ich war schuld. Auch nicht meine schlechten Lehrer waren schuld. Nein. Das habt ihr vorhin ja schon gehört. Die Menschen, die damals lebten, zur Zeit, als sie den Turm zu Babel gebaut haben, die waren eindeutig schuld. Vielleicht lag es auch daran, dass ich nicht so gern Vokabeln gelernt habe, aber das ist was ganz anderes. Das Problem ist nur, wenn ihr letzte Woche da wart, dann habt ihr mitbekommen, wie wir über den Sündenfall gesprochen haben. Und dann habt ihr auch mitbekommen, dass Ausreden irgendwie nicht so das Richtige sind. Es geht nicht darum, was die anderen gemacht haben, sondern was das Ganze mit mir zu tun hat. Irgendwas rauscht, ne? Aber geht's? Okay, ich versuche, also, ihr macht das. Was hat denn eigentlich der Turmbau zu Babel und dass die Menschen damals eine Riesenstadt gebaut haben, was das hat das eigentlich mit meinem Leben zu tun? Und ich finde es total spannend, dass wir uns gerade mit Genesis beschäftigen, weil der Vorteil ist, das ist alles am Anfang, also das hier steht bei mir in der Bibel, der Turmbau zu Babel, da passiert noch danach ganz viel anderes. Es gibt noch Möglichkeiten, dass sich vieles ändert. Und ich finde, es lohnt sich, da reinzuschauen, was ist da genau passiert. Und wir haben das eben schon gehört, vorher war die Sintflut. Es war ein Neuanfang, den Gott mit Noah und mit seinen Söhnen gemacht hat. Das können wir ein Kapitel vorher lesen, da stehen ganz, ganz viele Namen, wer alles wen gezeugt hat. Also wenn ihr mal Anregungen braucht, schaut nicht in Genesis 10. Aber da stehen die ganzen Namen, wer nach Noah kam. Und dort steht auch, dass die einzelnen Söhne von Noah einzelne Nationen nach sich zogen, die eigene Sprachen dann hinterher hatten. Und den Grund, warum sie eigene Sprachen hatten, den lesen wir in Genesis 11. Und ich möchte euch mit euch nochmal den Text einfach genauer anschauen. In meiner Bibel steht, die Menschheit will es mit Gott aufnehmen. Da steht nicht der Turmbau zu Babel, wie das sonst in Luther steht, aber in der guten Nachricht steht, die Menschheit will es mit Gott aufnehmen. Die Menschen hatten damals noch alle dieselbe Sprache und gebrauchten dieselben Wörter. Als sie nun von Osten aufbrachen, kamen sie in eine Ebene im Land China und siedelten sich dort an. Sie sagten zueinander, ans Werk, wir machen Ziegel aus Lehm und brennen sie. Sie wollten die Ziegel als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel. Sie sagten, ans Werk, wir bauen uns eine Stadt mit einem Turm, der bis an den Himmel reicht. Dann wird unser Name in aller Welt berühmt. Dieses Bauwerk wird uns zusammenhalten, sodass wir nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da kam der Herr vom Himmel herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die sie bauten. Als er das alles gesehen hatte, sagte er, wohin wird das noch führen? Sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Wenn sie diesen Bau vollenden, wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Sie werden alles ausführen, was ihnen in den Sinn kommt. Und dann sagte er, ans Werk. Wir steigen hinab und verwirren ihre Sprache, damit niemand mehr den anderen versteht. So zerstreute der Herr sie über die ganze Erde und sie konnten die Stadt nicht weiterbauen. Darum heißt diese Stadt Babel, denn dort hat der Herr die Sprache der Menschen verwirrt und von dort aus die Menschheit über die ganze Erde zerstreut. Die Menschen hatten eine Sprache, die Menschen hatten eine Kultur und sie haben sich zumindest so gut verstanden, dass sie beschlossen haben, eine Stadt zusammenzubauen. Sie wollten zusammenbleiben und eine große Stadt bauen. Sie haben eigene neue Bauweisen entwickelt. Wir sehen das jetzt schön, sie haben Steine gebrannt, Ziegelsteine und wollten damit die Stadt bauen und einen Riesenturm. Und sie bauen extra eine eindrückliche, große Stadt mit einem hohen Turm, der bis in den Himmel reicht. Die Frage ist jetzt nicht, ob Gott Türme gut findet oder nicht, sondern was war eigentlich das Motiv, warum sie das alles bauen wollten. Also sie hätten auch genauso gut eine total imposante Brücke oder eine riesenlange Mauer bauen können. Das Problem war, warum sie das alles machen wollten. Denn sie wollten diese Stadt und diesen Turm bauen, um sich, das haben sie selbst gesagt, wir machen uns einen Namen, damit wir in aller Welt berühmt werden. Dieses Bauwerk wird uns zusammenhalten, sodass wir nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Sie wollten berühmt sein. Sie wollten Ansehen und Ruhm. Sie wollten sich einen Namen machen. Und wenn ich mir das so anschaue, dann erkenne ich mich, da erkenne ich uns irgendwie da drin wieder. Denn ich glaube, dass ganz viele unserer Handlungen davon bestimmt sind, dass wir uns wünschen, anerkannt zu werden. Dass wir uns wünschen, Ruhm zu haben. Und ich meine damit jetzt gar nicht so Stars und Sternchen oder irgendwelche YouTuber, die ganz viele Follower haben oder so, sondern ich meine, dass wir gerne bei den Menschen, mit denen wir zusammen sind, anerkannt werden wollen. Wir wollen, dass wir gut dastehen, dass wir vielleicht auch groß darstellen. Das kann in der Schule sein, in der wir versuchen, beliebt zu sein und besonders lustig zu sein oder so. Das kann auf der Arbeit sein, wo wir besonders gute Leistungen bringen wollen, damit wir Anerkennung bekommen. Und die Menschen damals haben das alles gemacht, weil sie ihren Namen groß machen wollten. Und das Problem ist, dass sie nicht mehr Gottes Namen groß machen wollten. Sie wollten sich selbst ihren Namen groß machen. Sie wollten diese Anerkennung durch ihre eigene Leistung erreichen, durch das, was sie schaffen. Dadurch, dass sie diese Riesenstadt und diesen großen Turm bauen. Und tatsächlich gibt es in der Bibel nur zwei Stellen, wo Gott zu Menschen gesagt hat, ich will deinen Namen groß machen. Das können wir direkt nach dem Turmbau zu Babel in Genesis 12 lesen. Da spricht Gott nämlich zu Abraham und sagt, ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Steht direkt ein paar Verse weiter. Und später hat er das auch zu David gesagt, aber das war mit einer Verheißung verbunden, wo Gott zugesagt hat, ich will dich groß machen. Aber es ging nicht von den Menschen aus, sondern Gott hat das ihnen zugesprochen. Und sonst gibt es in der Bibel immer nur, dass es darum geht, dass Gottes Name groß gemacht wird. Gott will, dass sein Name Ehre bekommt, dass er Ruhm und Anerkennung bekommt. Von daher war das erste Motiv, was sie hatten, schon mal grundlegend falsch. Und das zweite Motiv, was sie hatten, war genauso falsch. Denn sie wollten zusammenbleiben und nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Und als ich das beim ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, naja, es ist ja eigentlich ist ja auch schöner, wenn man zusammen ist. Also es ist ja eigentlich kein Grund, warum ist denn das jetzt ein Problem? Nur hat Gott kurz vorher in Genesis 9, nämlich als er nach der Sintflut mit Noah und seinen Söhnen gesprochen hat, ihnen einen Auftrag gegeben und hat ihnen gesagt, seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt die ganze Erde. Füllt die ganze Erde geht nicht, wenn man an einer Stelle bleibt. Dazu muss man sich verteilen. Von daher haben sie sich ganz klar Gottes Auftrag widersetzt. Gott hat ihnen gesagt, füllt die ganze Erde. Und sie haben gesagt, nee, wir wollen lieber zusammenbleiben, da wo es vielleicht auch gemütlicher ist, wo es uns besser gefällt. Und dann kommt das Lustige an dieser Geschichte. Und das ist tatsächlich lustig. Denn Gott kommt vom Himmel runter und schaut sich das Ganze mal an. Gott schaut sich diesen kleinen Turm an, der für die Menschen so riesig ist und muss den wie mit einer Lupe erstmal suchen. Das ist, natürlich weiß er, wo dieser Turm ist, ne? Er weiß, wie der aussieht oder so, aber das Zeug zeigt so ganz deutlich das Verhältnis. Und ich habe euch einen großen Turm mitgebracht, der ist jetzt gleich an der Wand. Der ist 828 Meter hoch und das klappt noch nicht ganz, aber das ist die Burj Khalifa, ich kann das gar nicht richtig aussprechen, aber ich war auch nie so gut in Fremdsprachen. Das ist das höchste Gebäude der Erde aktuell. Es gibt da immer so ein Rennen und alle paar Jahre wird irgendwas anderes Höheres gebaut. 828 Meter. Wenn wir jetzt davor stehen würden, würden wir sagen, das ist ein großes Gebäude. Das ist richtig, richtig groß. Und jetzt stellt euch vor, Gott sagt, wo ist denn das überhaupt? Wo genau? Ich muss erst mal runter vom Himmel, um das zu sehen. Also vom Mond aus kann man das schon nicht mehr sehen. Von daher, so groß ist das dann doch nicht. Und das zeigt so ein bisschen dieses Verhältnis. Ne? Gott muss diesen Turm suchen, genauso wenig, wie er natürlich Adam und Eva im Garten Eden suchen musste. Er wusste, wo sie sind, aber es soll einfach deutlich machen, was ist denn das da für ein Verhältnis? Das ist so klein für Gott. Und das zeigt irgendwie, ja, in was für einem Verhältnis das steht. Gott ganz groß und dieser Turm und die Stadt und damit auch die Menschen, die diese Stadt bauen, ganz, ganz klein. Und der Mensch kann noch so groß planen, das ist nichts im Vergleich zu Gottes Plan. Und Gott weiß, wenn sie so weitermachen, werden sie immer mehr planen und werden Gott spielen wollen. Sie werden ausführen, was in den Sinn kommt. Zum einen werden sie diese Stadt vollenden und diesen Turm vollenden, aber vielleicht werden sie auch noch auf ganz andere schlimme Dinge kommen. Und wenn man so die Geschichte sich anschaut, dann sind die Menschen durchaus mit ihren Entwicklungen und Erfindungen auf wirklich schlimme Dinge gekommen. Die Menschen haben Waffen direkt oder indirekt hergestellt und haben damit andere zerstört. Und Gott wusste, wenn ich sie jetzt so weitermachen lasse, dann wird es noch viel schneller gehen und sie werden noch viel Schlimmeres anrichten und werden sich selbst zerstören. Und deswegen reagiert er. Er reagiert mit Gericht und Gnade. Gericht und Gnade. Er verwirrt ihre Sprache, aber gleichzeitig ist er gnädig und zerstört die Menschheit nicht ganz, sondern gibt ihnen eine neue Chance. Und dieses Gericht, das merken wir immer wieder, selbst hier, wenn wir nach dem Gottesdienst miteinander sprechen wollen, mit manchen können wir nicht so gut sprechen, mit manchen, die verstehen wir nicht, obwohl wir die gleiche Sprache sprechen. Kommunikation ist schwierig und das ist eine Strafe. Das ist Gericht gewesen. Aber gleichzeitig ist es auch Gnade, dass Gott die Menschheit nicht komplett zerstört. Und ich habe überlegt, ja, warum hat er nicht einfach irgendwie einen Erdbeben geschickt? Dann wäre das alles zusammengefallen, hätte sich erledigt. Aber das Bestreben der Menschen wäre das gleiche gewesen. Sie hätten es wieder versucht. Er hätte auch, keine Ahnung, machen können, dass die Steine nicht mehr halten oder ich weiß nicht was. Gott hätte sich da was ausdenken können. Aber er hat genau das gemacht. Er hat die Sprachen verwirrt. Und das, damit sie nicht mehr zusammenarbeiten können. Und all das, was ihnen vorher wichtig war, dass sie Ansehen und Ruhm bekommen und dass sie zusammenbleiben, genau diese zwei Motive, die werden damit erledigt. Denn Ansehen und Ruhm haben sie nicht wirklich bekommen. Ich meine, wir reden noch viele Jahre später über sie, aber sie sind jetzt nicht so wahre Vorbilder. Und sie bleiben eben nicht zusammen, sondern sie werden zerstreut. Und ich hoffe, dass sich diese Sprachen und dieses Chaos, ich fand das cool in der Kindergeschichte, wenn man sich das vorstellt, wie das gewesen sein muss. Ne? Die kommen morgens zur Arbeit und der eine sagt, gib mir mal den Hammer und der andere haut ihm einen rein. Das ist irgendwie, das muss richtig krass gewesen sein. Ich hoffe, dass das nicht innerhalb von Familien war, sondern vielleicht ein bisschen sortierter oder keine Ahnung. Aber auch, ich weiß es nicht, wie es war, ne? Aber es muss Chaos gewesen sein. Und ich meine auch heute, ne, Eltern, Kinder verstehen sich nicht immer, Mann und Frau verstehen sich auch nicht immer. Vielleicht war es auch innerhalb von Familien, dass es wirklich unterschiedliche Sprachen gab. Aber das war die Form von Gericht. Und es war unmöglich, dass sie weiter zusammenarbeiten können. Sie haben sich keinen Namen machen können und sie konnten nicht zusammenbleiben. Und noch heute ist merken wir diese Auswirkungen. Noch heute merken wir, wie es ist, wenn unterschiedliche Kulturen aufeinander kommen. Die Menschen haben da angefangen, unterschiedliche Kulturen zu entwickeln. Unterschiedliche Nationen haben sich herausgebildet und auch verschiedene Weltsichten. Und gleichzeitig, wenn man überlegt, wie wichtig Sprache ist, dann muss das echt richtig krass gewesen sein. Denn die gleiche Sprache verbindet, wenn ich im Ausland bin und jemand spricht Deutsch, dann fühle ich mich gleich ein bisschen besser, weil ich die Person verstehe. Und es schafft auch eine Identität. Mit Sprache ist auch immer Identität verbunden, weil wir damit ausdrücken, wer wir sind. Und das hat Gott zerstört. Er hat die Menschen auseinandergeschickt, die Kommunikation wurde schwerer. Aber das Gute ist, wie gesagt, es steht am Anfang der Bibel, ganz am Anfang. Und Gott hat die Menschen dort nicht stehen gelassen. In der Geschichte sehen wir, wie Gott runterkam, um sich die Sünde anzuschauen. Er kam runter und hat geguckt, was tun die Menschen da. Und später können wir lesen, wie Gott runterkam, um die Sünde zu beseitigen. Und er kam, und das finde ich total genial, er kam durch Jesus, der das Wort ist. Jesus wird in Johannes 1 das Wort genannt. Das Wort, das diese ganzen Herausforderungen, die wir durch unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Kulturen haben, wieder aufhebt und verbindet. Gott kam durch Jesus, um unsere Sünden zu bezahlen. Um die Sünde zu bezahlen, dass wir größer sein wollen als Gott. Dass wir selber die Dinge erreichen wollen. Dass wir uns vielleicht einen großen Turm bauen wollen oder eine große Stadt. Oder dass wir uns seinen Geboten widersetzen. Und wenn Gott sagt, zerstreut euch, eben nicht zerstreuen. Und Jesus kam stellvertretend, um diese Strafe zu bezahlen. Und das Geniale ist, 50 Tage danach, an Pfingsten, kam der Heilige Geist und es gab ein Sprachwunder. Ein Sprachwunder. In Apostelgeschichte 2 lesen wir, als nun jedes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache hören kann? Der Heilige Geist kommt, die Apostel reden und alle verstehen sie, obwohl sie ganz unterschiedliche Nationen haben. Das war jetzt einmalig und leider ist das nicht immer noch so, aber es zeigt mir, dass der Heilige Geist diese Barriere, die über Sprache entstanden ist, abgebaut hat, weggemacht hat. Durch den Heiligen Geist können wir wieder aufeinander zugehen. Und die ersten Gemeinden und auch unsere Gemeinde sind geprägt von Menschen aus ganz unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedlichen Sprachen. Und durch Jesus können wir zusammenkommen. Durch Jesus können wir diese große Barriere, die entstanden ist, abbauen und können zusammenkommen. Wir können wieder zusammenkommen, weil wir eine Gemeinsamkeit haben, weil wir an Jesus glauben, der uns verbindet. Und das alles können wir machen, um ihm die Ehre zu geben, so wie es eigentlich Gottes Absicht war. Die Menschen in Babel haben das nicht verstanden. Sie haben sich selbst einen großen Namen machen wollen. Aber wir können und wir dürfen Gottes Namen groß machen. Wir dürfen ihm als einzigen Ehre und Ruhm zukommen lassen. Und Gott ist ein Gott des Anfangs, so haben wir diese Predigtreihe genannt. Gott, der Gott des Anfangs. Und durch Jesus gibt es den allergrößten Anfang. Und auch ein Anfang, der zwischen den Menschen entstanden ist. Nicht nur ein Anfang, ein neuer Anfang, den wir mit Gott haben dürfen, sondern auch ein neuer Anfang zwischen den Menschen. Und wir müssen nicht mehr nach unserem eigenen Ruhm Ausschau halten, sondern dürfen wirklich sagen, Gott allein gebührt die Ehre. Und wir brauchen nicht mehr unsere Identität an unserer Sprache oder Kultur oder Nationalität festmachen, sondern wir können sie daran festmachen, dass wir Kinder Gottes sind. Und wir brauchen uns nicht, wir brauchen keine Anerkennung suchen, brauchen nichts selber leisten, weil Jesus schon alles getan hat. Und die Geschichte von Babel, die erinnert uns daran, dass wir Gott brauchen, dass wir nichts. Mit unseren eigenen Plänen kommen wir nicht weit. Unsere eigenen Pläne sind viel zu klein, aber Gottes Pläne sind viel, viel größer. Und die Geschichte von Babel erinnert uns auch daran, dass es wichtig ist, dass wir wirklich Gott anbeten. Gott, unseren großen und herrlichen Schöpfer. Ihm allein gebührt die Ehre und es lohnt sich nur, seine Ehre und seinen Ruhm zu suchen. Und wir wollen das jetzt auch gemeinsam machen. Und wir wollen gemeinsam noch zwei Lieder singen. Und das erste möchte ich euch übersetzen. Denn es geht ja um Sprachen. Und es ist ein Lied, das auf Psalm 104 aufbaut und das ganz stark ausdrückt, wie groß Gott eigentlich ist. Ich möchte euch die Übersetzung vorlesen. Von den Dächern der Welt bis zu den Tiefen der Meere bezeugt die Schöpfung deine Herrlichkeit. Von den Farben des Herbstes bis zu den Frühlingsdüften, jede Kreatur ist einzigartig in ihrem Lob für dich. Alle singen, unbeschreiblich, unerreichbar. Du hast die Sterne an ihre Stelle gesetzt und kennst ihren Namen. Du bist unglaublich, Herr, allmächtig, unzähmbar. Ehrfurchtsvoll fallen wir vor dir nieder und rufen demütig aus. Du bist unglaublich, Herr. Wer bestimmt den Einschlagsort jedes Blitzes oder sah bereits die mit Schnee gefüllten himmlischen Lagerhäuser? Wer hat die Sonne geschaffen und ist die Quelle ihres Lichtes?